Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner.
Das bist du.
Und Patrick Linke.
Das bist du.
Ich darf dir sagen, dass mein Briefkasten explodiert. Es geht auf Weihnachten zu, die Verlage liefern.
Gut. Ne?
Ist dir das auch schon aufgefallen?
Nein.
Ich war nämlich... Wie, nein? Also das musste ja auch aufgefallen sein. Ich war nämlich im Bücherladen mal wieder um die Ecke und hab gedacht, oh, das brauche ich jetzt gerade gar nicht, weil dann kommt schon wieder ein Paket, dann kommt schon wieder.
Gut, aber manchmal liegen da andere Bücher, die man so gar nicht auf dem Schirm
hat. Ja, habe ich auch gedacht, ja, weil ich bin ja jetzt, wie wir ja auch gesagt haben, also jetzt ist ja schon wieder ein Jamie Oliver da, jetzt ist schon wieder ein Otto Lengi da.
Ja, wie schnell so ein Jahr vergeht.
Aber ist das nur ein Jahr gewesen mit Jamie Oliver?
Echt? Ja, ja.
So. Ah ja, stimmt.
Letztes Jahr waren wir da für das, genau.
Ja, aber wir überlegen uns natürlich ganz genau, welche Bücher wir besprechen jetzt sofort. Ne? Und da gehen wir in uns gerade.
Ja, mit den Kochbüchern. Gibt einen neuen Trend, Kochbuchclubs. Hast du davon schon mal gehört?
Nein.
Nein? Es gibt immer mehr Menschen, die treffen sich regelmäßig zum Kochen und kochen alle aus einem Kochbuch. Da wurde immer gesagt, was für ein Kochbuch, finde ich ganz spannend.
Das spielt uns ja geradezu in die Hände.
Ja.
Weil uns allein ist es ja zu verdanken, ja, dass das Thema Kochbücher jetzt auch bei RTL eine ganz große Rolle spielt.
Ja.
Wir waren ja zu Gast dort, sind jetzt immer dort zu Gast, einmal im Monat. Finde ich ganz großartig mit unserem Podcast und stellen ein Buch vor. Wir machen uns natürlich Gedanken, welche Bücher das sein werden, die uns ein Stück weit begleitet haben und auch nachhaltig bewegt haben. Aber uns allein ist das zu verdanken.
Ja.
Und es ist auch nicht zu unterschätzen.
Ja.
Und guck mal, jetzt
haben wir halt Samstagabend.
So,
ne?
Showtreppe.
Kochbuchcheck, die Show.
Nichts, ich habe nichts anderes. Ja, wir haben ja ein Konzept. Darf man ja sagen. Wir haben auch, also liebe Produzenten da draußen, wir haben schon ein Konzept, wie es denn funktionieren könnte. Weil, ich sage ja immer, das Thema Kochbücher ist unterschätzt. Viele Verlage geben uns recht und sagen, das funktioniert nur haptisch. E-Book und so weiter und so fort. Funktioniert nicht bei Kochbüchern.
Man möchte das
in der Hand haben.
Blättern und anfassen und hinstellen.
Und auch wenn Freunde kommen, guck mal hier, ich habe hier so ein Leckerchen
Kochbuch. Und viele scheuen sich davor, ein Tablett oder sowas in die Küche zu stellen, weil ein Fettfleck auf dem Tablett ist was anderes als ein Fettfleck auf dem Buch.
Ja, jetzt müssen wir das durch ein bisschen verifizieren. Es ist nicht das Tablett, sondern das Tablet. Ne? Also das Tablett, da Fettflecke auf Tablette geht.
Ach du, wir sind ja noch in Deutschland. Ja. Für mich ist das
stimmt,
Tablett.
Wir sind ja noch in Deutschland und nicht in Berlin-Mitte. In Berlin-Mitte, da würde man Tablet jetzt, ne?
Ja, Tablet.
Würdest du auch sagen. Da bin ich mal tatsächlich in einen Bäckerladen. Also Grüße gehen raus.
Ja, natürlich.
Berlin-Mitte und war so der Meinung, ach Gott, was ist das für ein süßer alter Bäckerladen. Und dann gehst du da rein, waren da junge Typen, da habe ich gesagt, oh, ich hätte jetzt gerne so, wurde ich natürlich auf Englisch komplett überrannt.
Ja. Ne?
Also vorbei die Zeiten, dass du in Berlin noch eine Schrippe gekauft hast.
Ja, nee, das ist auch wahrscheinlich eine Bakery,
jetzt
oder?
Jetzt ist es eine Bakery. Du gehst da auch nicht mehr zum Metzger, du gehst zum Butcher.
Bei
Markthalle 9, das ist ja geht total steil alles in Berlin. Das ist so weltmännisch und so weltoffen.
Wir übrigens stellen euch hier in jeder Folge mindestens zwei Kochbücher vor.
So ist's.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute haben wir wieder mal eine Autorin bei uns. Mit der haben wir sogar zusammen gekocht.
Die hat uns besucht. Überleg mal, die kam aus München nach Köln.
Ja.
Natürlich nicht nur wegen uns, aber auch
aber
für uns.
Auch,
ja, man muss ehrlich sein. Ne?
Ja. Graziella Cucchiara.
So ist's.
Die Graziella, die man so kennt von Kitchen Impossible.
Genau.
Und so. Die bunte, lustige.
Die bunte, lustige und eine sehr, sehr tolle Frau.
Ja.
Also ich habe sie an dem Tag, nicht nur an dem Tag, aber ich habe sie sehr schätzen gelernt. Also die hat, man meint immer, weil sie, ihr Instagram-Account geht ja gerade steil und sie hat uns erzählt, das macht sie alles ganz alleine.
Ja,
sie filmt sich alleine, sie macht das alleine.
Macht vorher ein Storyboard, diese alte Grafikerin, aber dazu vielleicht später.
Vielleicht.
Mehr, vielleicht.
Ja, aber wir müssen ja den Spannungsbogen halten. Wir sind ja jetzt bei RTL.
Weißt du?
Wir sind ja jetzt Stars.
Ja.
Naja.
Und ihr hört ja sicherlich diesen Podcast auch auf RTL Plus.
So.
Ne? Wo sonst?
Wo? Siehste, und schon sind wir versaut. Wir sind so Marketing-Bitches. Wahnsinn.
Ja.
Nur gut.
Ja.
Gregor, mein Schatz.
Soll ich loslegen?
Ich finde, sonst verplappern wir uns. Und die Menschen da draußen
sind schon ein Stück weit gelangweilt.
So.
Und warten, scharren mit den Hufen.
Genau.
Und dann fangen wir doch mal an.
Ja.
Check 1.
Ist das jetzt eine Überraschung für mich, was du da hast?
Weiß ich nicht.
Nein, das ist keine Überraschung.
Na, wusstest du das?
Nee, ich wusste nicht, dass du dieses Buch heute dabei hast. Wir haben über dieses Buch gesprochen und du hast mich gefragt, ob das was für mich wäre. Und da habe ich es aber nie gesehen.
Okay.
Jetzt sehe ich es
ja.
Und muss sagen, wow, das ist aber ein hübsches Buch.
Ja, und es ist was für mich. José Pizarro heißt der.
Ist mein Mikro gerade stumm geschalten worden?
José Pizarro heißt der Autor und das Buch heißt Die spanische Landküche.
Olé.
Olé.
So.
Si.
Und mal mit ein paar Ressentiments ja. hier. Ne?
José Pizarro ist ein natürlich spanischer Koch,
ja.
Restaurantbesitzer und Autor. Der stammt ursprünglich aus einem kleinen Dorf, Talavan heißt das, ist auch egal, in der Extremadura.
Extremadura.
Si. Das ist an der portugiesischen Grenze im Westen von Spanien. Mhm. Er wuchs da auf dem elterlichen Bauernhof auf. Nach seiner Ausbildung arbeitete er unter anderem als Küchenchef in mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetem Restaurant El Maison de Doña Filo. Das gibt es heute auch noch. Und beschloss 1998 nach London zu ziehen und arbeitete dort in einem der renommiertesten spanischen Restaurants der Stadt. Und 2011 eröffnete Pizarro seine ersten Restaurants, einmal die José Tapas Bar und das Pizarro Restaurant. Mittlerweile leitet er die José Pizarro Group, zu der derzeit 7 Restaurants oder Lokale in Großbritannien und eines in Abu Dhabi gehören.
Mhm.
Also jetzt hier das Buch. Ist 2022 in England erschienen unter dem Titel Spanish Home Kitchen, Seasonal Recipes and Memories from My Home. Nun bei uns auf Deutsch im DK Verlag. Es gibt hier 70 Rezepte auf 240 Seiten für 29,95.
Mhm.
So. Gehen wir mal rein. Hast du Fragen bis hierhin?
Ja. Nein, ich gucke mir dieses Buch nur an, dass du auf deinem Schoß
gerade... Ja, ich küsse nicht.
Nein, ich weiß. Alles gut, du sollst es haben.
Ich gebe
es dir nur.
Wiedersehen macht Freude.
Nein. Ich möchte nur, dass die Hörerschaft da draußen, ist ja ein wunderschön haptisches Buch, ne?
Ja,
es fasst sich gut an, aber es ist auch so dick.
Ja, findest
und deswegen,
du?
Ja, ich finde, es ist sehr dick. Und deswegen habe ich jetzt gerade gedacht, nur 70 Rezepte für diese Dickheit?
Ja, aber es sind noch schöne Fotos drin. Du kannst das gerne behalten. Also, solange ich darüber rede, dann hätte ich es gerne zurück. Erstes Kapitel hier. Es ist so nach Nahrungsmitteln aufgeteilt. Das erste Kapitel ist Gemüse. Da gibt es zum Beispiel eine cremige Röstknoblauchsuppe mit Manchego, gebratenen Tupinambur mit Jamón Ibérico und Grünkohl oder einen warmen Artischockensalat. Dann
mit
gibt es
frischen Artischocken.
Ja, nicht aus der Dose. Nein.
Yeah.
Fisch und Meeresfrüchte kommen dann. Seehecht-Croquetas. Croquetas sind ja sehr beliebt in Spanien als Tapas. Miesmuscheln mit Tomaten, Paprikasalsa. Das ist ja, glaube ich, auch so ein klassisches Tapas-Gericht. Ne? So kleine Muschelportion, oder?
Ja, aber kalt dann, ne?
Mhm.
Leider.
Hier ist es warm.
Muscheln ist kalt.
Dann gibt es gebratenen Safranseeteufel mit Augenbohnen oder eine Thunfisch-Tortilla. Da, die habe ich auch gemacht, die ist ganz wunderbar. Da wird nur im Einleitungstext wird hier von einer Olivenöl-Mayonnaise gesprochen, dass man sie wie Pizarro, also die Tortilla könnte man so machen wie Pizarro mit Mayonnaise oder wie seine Mutter ohne Mayo. Aber im Rezept ist dann leider keine Rede mehr von Mayo. Trotzdem sehr lecker, mit oder ohne Mayo.
Mhm.
Es gibt geschmorte Kalamare mit Fenchelzwiebeln oder ein Kabeljau aus der Pfanne mit pochiertem Ei, Chorizo und Waldpilzen. Insgesamt 22 Fischrezepte, das ist ja schon mal eine recht stolze Anzahl, leider ohne Süßwasserfische. Dabei erzählt er im Vorwort zu dem Kapitel recht umfangreich, wie er in seiner Kindheit und Jugend mit dem Vater am Tejo angeln war und wie ihn das geprägt hat, also die Dramaturgie. Natura ist ja...
Ist ja nicht am Meer.
Ist nicht am Meer, ja, ja. Deswegen Süßwasser. Aber ja, ja, das fehlt leider, in dem Buch gibt es leider nur Salzwasserfische. Ich hätte mich gefreut, wenn da Süßwasserfische auch drin gewesen wären. Die sind ja jetzt zur heutigen Zeit ein bisschen nachhaltiger auch als die Meeresfische.
Das ist richtig, aber ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich kenne jetzt kaum Gerichte in Spanien oder überhaupt, wenn ich jetzt, ich bin ja sehr oft auch in Spanien, ich kenne kaum Gerichte mit Süßwasser.
Habe ich gerade Tramontana gesagt?
Extremadura.
Extremadura.
Tramontana
ist was anderes. Ich bringe hier ein bisschen was durcheinander.
Du bist komplett weird gerade. Lost in Spain. Ja. Lost in Spain. Ja. Nein, aber jetzt back to topic. Ich kenne kaum Rezepte aus Spanien mit Süßwasserfischen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber muss es da ja geben. Er hat ja sehr viel geangelt und redet darüber. Ja. Und im Inland gibt es ja nun mal keinen, klassischerweise keinen
Auch wenn du auf Märkte gehst, jetzt hier Mallorca und so. Gut, Mallorca ist natürlich ein Ausnahmebeispiel. Ja, dass man da keinen Zander vielleicht bekommt, ist ja normal. Aber
an der Küste ist das klar.
Ja.
Ne? Das ist ja klar. Wenn du das Meer vor der Tür hast, was willst du da angeln gehen? Ne? In irgendeinem Teich. Hm. Aber im Inland? Na gut.
Nun gut. Ja.
Gehen wir weiter. Dann gibt es Fleisch natürlich.
Ja.
Pikant geschmorte Ziege mit Auberginen zum Beispiel. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber spannend. Die Ziege hatten wir schon letztes Mal.
Ja.
Perlhuhnbraten gibt es mit Pipitoria-Soße, Kartoffeln und Schwarzkohl.
Denn, bitte nicht so schnell. Was ist denn eine Pipitoria-Soße?
Schön, dass du fragst.
So.
Das ist eine Soße, ein klassischer Gemüseansatz, mit Sherry abgelöscht und dann mit Brühe aufgegossen.
So.
Soweit so normal. Gewürzt mit Safran, Lorbeer und Zimt.
Ja.
Und dann abgebunden mit Eigelb und gemahlenem und geröstetem Brot und Mandeln.
Toll.
Ja, also eine sehr gehaltvolle Soße. Ne?
Ich finde es übrigens sehr schön, dass man mal wieder mit Eigelb abbindet.
Ja.
Das mache ich auch oft. Bei Suppen zum Beispiel.
Muss halt ein bisschen aufpassen. Ne?
Das ist richtig. Aber eine Brokkolisuppe oder so eine helle Suppe, abgebunden mit Eigelb, gibt dem Ganzen nochmal Geschmack.
Ja,
also das gibt nochmal ein bisschen Pfund. Ne?
Ja, ein bisschen Tiefe.
So.
Ein bisschen Umami. Nee, Umami nicht, aber Tiefe.
Dieser Tipp war jetzt mal gratis. Da brauchen wir so einen Jingle für. So. Jetzt mal so einen Küchentipp, der gratis ist.
Ja.
Binden Sie mal bitte wieder mit Eigelb ab. Übrigens, das bringt mich zu einer Folge hier von Dieter Müller, die wir hatten, der gesagt hat, Soßen binden und sowas mit Mehl, das gibt's bei ihm in der Küche gar nicht.
Ja, wobei, das ist ja auch nicht schlimm. Also,
nein, schlimm ist das nicht, aber ich sag doch nur, dass er gesagt hat, das gibt es bei ihm nicht. Der hat zum Beispiel seine Thai-Curry-Soße abgebunden mit Banane.
Banane reinpüriert.
Mhm. Das ist nicht so doof.
Erst gestern band ich eine Soße ab mit Xanthan. Auch nicht schlecht.
Hm.
Xanthan ist super aufmischen, also braucht man wirklich noch
wenn
ganz
man
wenig
drauf hat, dann greift man zu
Chemie. Ja, ist klar.
Das bringt mich wieder zu Xanthan, der Frage, wer ist denn hier der Sammler
und wer ist hier der
bessere Koch?
Ja, ist klar.
Die Frage geht raus.
Xanthan ist mitnichten Chemie, also eigentlich ist ja alles Chemie, ne? Aber Xanthan ist, Moment, ich sag's dir, fermentiertes, zuckerhaltiges
Ist ein natürliches Geniermittel, damit hast du natürlich recht.
Ja. Aus zuckerhaltigen Substraten
Fermentation von zuckerhaltigen Rohstoffen gewonnen wird.
Ja, so sieht's aus. Und kann vom menschlichen Organismus nicht verstoffwechselt werden.
Ja.
Und wird daher zu den Ballaststoffen gezählt.
Deswegen greife ich auch zum Eigelb. Ob du zum Xanthan.
Na, Xanthan ist super, weil hitzeunempfindlich und geschmacksneutral.
Ja.
So, und völlig ungiftig. Also. Grüße gehen raus an Xanthan.
So. An die Firma Xanthan.
Ja, genau.
Ja.
Und es ist ja super ergiebig, ne? Du kaufst einmal ein Kilo und es reicht für drei Läden.
Es sieht nur nicht hübsch aus, wenn man es im Glas stehen hat irgendwo.
Du hast das gerade bei mir gesehen. Die Assoziation wollen wir jetzt nicht.
Nein, möchten wir nicht. Aber es sieht nicht hübsch aus.
Nein.
Das ist nichts, was ich in der Küche stehen haben möchte.
Ja, wir waren jetzt gerade noch beim Fleisch.
So ist's.
Es gibt natürlich hier auch Entenbrust und Rezepte mit Rebhuhn, mit Kaninchen, mit Lamm und natürlich Iberico-Schwein, wie zum Beispiel eine Schulter vom Iberico in Tomatensauce und zitronigem Couscous.
Mhm.
Und viel mit Wurst.
Ja.
Chorizo natürlich, aber zum Beispiel auch einen Linseneintopf mit Patatera und Kartoffeln.
Mhm.
Jetzt fragst du natürlich, was ist Patatera Kleber?
Hätte ich jetzt gefragt, aber ja. Ich wollte nicht dir da wieder...
Das ist eine streichfähige Wurst aus der Extremadura. Mhm. Und meine spanische Feinkostverkäuferin, weil ich kannte diese Wurst nicht, ne, die versicherte mir, das wäre das gleiche wie die mallorquinische Sobrasada.
Ach guck.
Das
ist eine sehr fettige Wurst.
Das stimmt. Mhm. Außerdem stimmt es auch nicht, weil in der Patatera ist tatsächlich auch Kartoffel oder manchmal auch Kürbis enthalten.
Ah, okay. Das ist in der Sobrasada nicht.
So, man kann die bestellen. Ich hatte jetzt keine Lust dazu, die zu bestellen und machte den einen Topf eben mit Sobrasada. Mhm. Auch lecker. Zum Schluss gibt es natürlich Süßes. Hier gibt es Natillas. Das ist ein Milchpudding mit Keksen oder mit so Gebäck. Ne? Oder ein Kardamom-Orangen-Repapalos heißen die. Repapalos. Frittierte Krapfen sind das.
Ja.
Es gibt ein paar Kuchen. Es gibt Rosmarin-Pfirsiche mit Vanille-Orangen-Eiscreme oder einen gebackenen Orangen-Milchreis mit Erdbeerkompott. Am Ende vom Buch das Folgen, das finde ich immer ganz praktisch, da gibt es Menüvorschläge mit grober Zeiteinteilung, also 2 Tage vorher, 1 Tag vorher. Mhm. Ne, für so, das finde ich immer eine ganz gute Sache an so Büchern.
Ja.
Natürlich ein alphabetisches Register.
Das findet sich immer seltener, alphabetische
Register. Ja. Dir ist gerade schon der leinenartige Einband aufgefallen, ja. Es ist schön anzufassen.
Absolut.
Das sind auch schöne sonnige Fotografien und nette Grafikelemente von stilisierten spanischen Produkten drin. Das ist alles übersichtlich und klar gestaltet. Mhm. Das ist auch wieder so eine klassische DK-Verlag-Layout so ein bisschen. Ne?
Das verlassen die nicht, ne? Das ist einmal gesetzt, zack.
Naja, die haben auch andere Bücher, aber das ist wieder so ein ganz, ganz typisches. Warum soll man auch?
Es
ist
halt, ja.
Es ist halt,
never change a winning thing. Ne?
So, also insgesamt, ich sag mal, ein sehr tolles Spanien-Kochbuch. Mhm. Ein anderes Spanien-Kochbuch ist das, obwohl es jetzt hier teilweise sehr deftig und traditionell daherkommt oder vielleicht gerade deswegen. Es ist halt nicht so, meistens hast du so leichte Mittelmeerküche oder so in den Büchern. Und hier kommt noch ordentlich Wurst in den Eintopf. Ne? Hier kommen auch mal Pilze und Grünkohl, Linsen und Kartoffeln zum Einsatz. Die hat man sonst in so Büchern weniger. Mhm. Bei uns würde man vielleicht gut bürgerlich sagen oder Hausmannskost.
Ja.
Oder eben Spanish Home Kitchen, so wie das Original heißt. Das ist so die ganze Bandbreite aus ganz Spanien, die Landküche halt. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, einer spanischen Abuela am Tisch zu sitzen, einer Großmutter, ja, inmitten einer spanischen Großfamilie. Ist schon Soul Food. Pizarro sagt, er nehme traditionell lang überlieferte Rezepte, passe diese an die Moderne an, um sie weiter zu verbessern oder baue auf ihn auf, um neue zu entwickeln. Dem ist nichts hinzuzufügen. Mhm. Außer ein bisschen Vorsicht, nicht alle Zutaten sind unbedingt am Supermarkt an der Ecke zu bekommen. Jetzt allein die Fische wie Makrele oder Sardine, Seehecht oder Heilbutt, das bekommt man jetzt nicht unbedingt an der Rewe-Fischtheke. Auch Ziege, Rebhuhn oder die schon erwähnte Wurst, die Patatera, bekommt man jetzt auch nicht unbedingt überall. Aber ein bisschen Recherche und Mühsal beim Einkauf, das wird dann doch mit vielleicht neuen Geschmackserlebnissen belohnt. Ja.
Tja.
Ne? Hm. Die Schwierigkeit von dem Buch ist eher so moderat. Das sind leicht bis moderat anspruchsvoll. Das ist ein perfektes Buch für alle, die sich für die spanische Küche im Allgemeinen...
Haben wir selten. Ne? Wir hatten vorletztes Jahr hatten wir Mallorca.
Ja, genau.
Das war das letzte spanische Buch, was wir hatten.
Stimmt.
Ja.
Also, jetzt spanische Küche, genau. Rustikale Landküche im Allgemeinen. Ist, wer sowas mag, für mich tatsächlich eines der besten spanischen Kochbücher.
Na guck.
So, und wir vergeben Kochpots.
Du machst das bitte, ja.
Ja, wir von 0 bis 10 Kochpots, ist alles drin.
Ja.
Ne? Ich gebe 8,5 von 10
Kochpots. Das ist eine Menge. Guck mal.
Ja.
Bis jetzt spanische Landküche.
Ja, tolles Buch.
Das ist super. Ja. Toll, Gregor.
Ja.
Toll.
Toll, ne?
Dann adios.
Adios.
Muchachos. Amigo. Ja. Amigos. Bis demnächst. Hasta proxima.
Du hast... Hasta proxima.
Wie auch immer. So, Spanisch muss man können.
Ja, natürlich.
Ein Stück weit.
Natürlich.
Na, wenn man sich da... so, ich habe...
Sie stammeln, Herr Linke.
Ich stammle. Apropos stammeln.
Ja.
So, Wir hätten da noch einen Schnellkochpott.
Ach was.
Ich möchte mal ganz schnell was sagen.
Jetzt.
Jingle ab, Maria. Ja, nee, wie heißt sie? Monika?
Monika.
Jingle ab, bitte.
Der Schnellkochpott.
Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten. Mhm. Und es geht ja jetzt in die kühle, kalte Jahreszeit. Die Tage werden kürzer. Und jetzt geht es dann los mit dem Backen wieder. Na, es wird wieder gebacken.
Ja.
Und da habe ich jetzt einen ganz schnellen Gamechanger für alle, die sich immer wieder fragen, Mensch, warum funktioniert das nicht? Warum funzt das nicht? Wieso geht das nicht? Warum passiert das nicht? Ja, so. Sein Vater war Sternekoch in England und er hatte nie Bock zu kochen. Irgendwann aber hat er sich gedacht, Mensch, ich fange mit dem Backen an.
Okay.
So, nahm sich also die Rezepte auch seines Vaters, also diese Patissier-Rezepte, und fing an. Das Ganze natürlich, wie es sich in dieser Neuzeit gehört, bei Instagram und Co.
Of course.
Und da ging das Ding steil.
Ja.
Matt Ardland, so heißt er.
Okay.
Matt Ardland hat mittlerweile mehr als 1 Million Follower.
Mhm.
Und hat ein Buch rausgebracht, das nennt sich Bake It Better.
Ja, okay.
Back ist besser. Im DK-Verlag tatsächlich erschienen, aber nur in England. Also das gibt es auch nur, das gibt es auch in Deutschland bei Amazon und zu bestellen ist es in Deutschland.
Aber auf Englisch.
Gibt es auch nur auf Englisch.
Ja Mensch, da wo mein letzter Schnellkochpott auch
Englisch war. Das japanische Buch war auch nur auf Englisch. Ja. Dieses Buch gibt es nur in der englischen Fassung, aber Gottlob, weil es ist ja Backen, mit metrischem System, also mit Gramm und nicht mit Unzen und Inches und sowas
und
alles.
Tablespoon?
Nicht. Ach, komm.
Was wolltest du gerade sagen?
Mein Mikro wäre sonst gerade wieder ausgeschalten worden. So, pass auf. Also, metrischem System, das Buch heißt Bake It Better und kostet nur 17 Euro.
Okay.
Also das sollte man sich holen, denn in diesem Buch zeigt dieser junge Matt Ardland, wie alles richtig funktioniert beim Backen. Wo man sich immer fragt, Mensch, wieso reißt der New York Cheesecake? Wieso, ne? So.
Wasserbad.
Siehst du? Und nicht nur. Es geht um die Temperatur, es geht um den Schlagbesen, weil du arbeitest er arbeitet zum Beispiel, das ist auch so ein kleiner Gamechanger. Ich habe mir immer gedacht, man muss die Käsekuchenmasse oder überhaupt solche Massen, Eiermassen, immer mit diesem Wirbler von der KitchenAid, der arbeitet übrigens nur mit der KitchenAid, mit diesem Edelstahl-Wirbler.
Mit dem Schneebesen.
Schneebesen.
Ja.
Nein, er macht das mit diesem Dreikantenstab.
Okay.
Kennst du?
Ja,
hör mir zu, Alter Mann. Hör mir zu. Damit macht er das. Warum macht er das? Damit du nicht so viel Luft reinschlägst. Und er sagt auch, die Zutaten müssen alle eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank rein, denn wenn du Temperaturunterschiede hast, Luft reinschlägst und so weiter und so fort, das führt zu diesen Cracks im Cheesecake. Nicht nur das Wasserbad.
Okay.
Ne? Also, Obacht.
Ja, ich hatte noch nie Risse.
Listen and repeat, darling. So ist es nämlich.
Ich hatte noch nie Risse.
Ich weiß, dass du backst ja auch nicht. Dann, diese geilen Tartformen. Wie kriege ich denn eine gute Tart hin, ohne dass das oben matschig wird, der Rand, oder einreißt, oder sich wölbt und so weiter und so fort. Auch da ist das Geheimnis, unter anderem perforierte Backform, perforierte Dinger und das Ganze auch auf perforierten Backblechen und so weiter und so fort. Dass die Hitze überall hinkommt. Dann sparst du dir dadurch auch das Blindbacken mit irgendwelchen Bohnen und so weiter und so fort. Dann, wie glänzt die Zitronentart? Wie bekomme ich Madeleines hin? War ja ein Thema mit Lea Linster. Das Rezept sollte man sich in diesem Buch tatsächlich mal angucken. Ja?
Okay.
Er verwendet ein bisschen Backpulver und verschiedene andere Sachen, wo er sagt, guck mal, es hat alles mit Zeit zu tun beim Backen. Man muss sich einfach Zeit lassen. Man muss dem Ganzen Ruhe geben. Man darf das Ding nicht hochschlagen. Bei Eiermassen, auch Eiweiß, nicht überschlagen. All solche Sachen, es hat viel mit Zeit zu tun. Dann lernt man, warum dieser Muscovado-Zucker so wichtig ist, warum man tatsächlich nicht einen anderen Zucker nehmen kann und so weiter und so fort. Wie macht man gute Macarons? Letztendlich, er macht alles mit der KitchenAid. Er sagt, du brauchst nur noch ein Thermometer. Du brauchst verschiedene Backringe bzw. verschiedene Backformen und das war's. Es sind 70 Backrezepte und es sind echte Gamechanger.
Okay.
Also wenn jemand sagt, so jetzt möchte ich mal richtig, oder man geht bei ihm bei Instagram rein, da hat er auch ganz viele Videos, Wahnsinn. Und er sagt auch, es geht immer um die Zeit. Es geht immer darum, gebt dem Ganzen Zeit. Lass es nochmal stehen, lass es nochmal dingen, nochmal im Backofen gehen lassen und so weiter und so fort. So, also, Matt Ardland, ich hatte mir das Buch bestellt und hab's genial gefunden.
Okay.
So, das wollte ich nur mal so mit an die Hand
geben. Sehr schön. Mhm. Ja, an die Bäcker und Bäckerinnen draußen.
So, weil es geht doch jetzt wieder los.
Der ist ganz jung, ne?
Der ist total jung, okay. Ja. Der ist total jung.
Okay.
Aber das, was er macht, der gibt jetzt auch Backkurse, der macht ja das, was viele jetzt auch Köche machen. Du kannst doch jetzt so, wie heißt das, Masterclasses buchen.
Ja,
und dann
genau.
Stehen die da und kochen für dich und so weiter. Das macht er auch beim Backen. So.
Gut.
Das kann man auch verschenken zu Weihnachten, so ein Zeug, ne? So Masterclasses. So ein Masterclass. Ja, okay. Hier macht doch der Koch damals von der Traube Thombach, der, wie hieß er noch, der macht doch.
Ach, das. Machen ja ganz viele gerade.
Viele machen das. Ganz
so.
Viele. Und machen du hast, da noch eine schnelle Mark.
Ne? Und du hast noch ein Buch mitgebracht.
Na, ich habe jetzt den Check 2
ja,
dabei.
Den Check 2.
Ich habe jetzt Jingle den up. Check. Jingle ab, bitte.
Check 2.
So, dazu fände ich es toll, wenn uns Monika noch etwas Wasser einschenkt. Von diesem. Was haben wir denn heute für ein Wasser? Müssen wir das sagen?
Bergische Waldquelle, glaube ich. Ne?
Kriegen wir das gesponsert, die Bergische
ja, natürlich,
Waldquelle?
Natürlich.
Okay.
Natürlich.
Sehr schön.
Jeden Tag eine Kiste.
Gut. Also, ich habe jetzt ein Buch dabei, jetzt, also da möchte ich mal sagen, zu einer Gefühlsköchin. Wir kommen jetzt zu einer Gefühlsköchin. Sie lässt sich ja bei den Rezepten von ihren Gefühlen leiten. Oder ich sag mal, oder einer Köchin mit unglaublich viel Gefühl, sagen wir mal so.
Okay.
Leidenschaft, Emotionen.
Ja.
Sie mag eigentlich keine Rezepte und sie wiegt auch nichts ab. Das ist auch Thema bei uns im anschließenden Interview.
Mhm.
So. Bei dieser Italo-Argentinierin dreht sich alles um kulinarisches Gespür und eine gute Nase. So. Das kennt man ja eigentlich nur von Tim Melzer bisher, ne?
Ja.
Solche Sachen. Und seit Folge 6 der 8. Staffel von Kitchen Impossible, wo sie
oder
ja gegen
Mike Krüger und Thomas Gottschalk.
Oder
ne, die Supernase.
So, genau. Ja, wo sie. Wow. Wo warst du gestern? Erzähl mal mehr davon.
Wo ich gestern war?
Ja, ich möchte wissen, wo du gestern warst. Was, wo kommt dieses Komikzentrum gerade her? Das ist unfassbar.
Ich war tatsächlich mit ein paar KüchenschlachtkollegInnen.
Mhm.
Waren wir gemeinsam, haben wir
Gendern
gemeinsam.
Wir jetzt neuerdings?
Ja.
Ah, okay.
Ich schon.
Gut.
Wir haben hier zusammen gekocht.
Gut, sehr schön. Kiss?
Champagnerflossen strömen natürlich.
Das ist dein Leben.
Ja.
Gut. Also, sie war bei Kitchen Impossible und ist gegen Tim Melzer angetreten, das ist bekannt. Kennengelernt hatten sie sich übrigens bei The Taste. Ihre Kocherfahrung begann im zarten Alter von 7 Jahren, als sie als Kind neben ihrer italienischen Großmutter in der Küche stand. Hm. Naja, das ist schon so.
Ja,
ne?
Ja.
So gestand sie eben, oder so begann sie mit italienischen Lebensmitteln. Also es prägte sie und diese Mamas und Nonnas in ihrer Familie, da kommt das Ganze her, dieses Italophile. Der Vater war übrigens einfacher Mechaniker, der das Haus instand gehalten hat. Und während, das muss wohl so sein, Argentinien von einer Wirtschaftskrise in die andere stolperte, mal bist du reich, mal bist du arm, das hat sie wohl offensichtlich sehr geprägt. Es ist eine, wenn man sich damit beschäftigt, und das kann man jetzt auch in diesem Buch, Einkehrschwung ist jetzt ein großes Thema, es ist eine spannende und verrückte Karriere, die sie da hingelegt hat. Von Buenos Aires aus arbeitete sie als Psychologin, also als Musiktherapeutin, dann als Klavierlehrerin und Grafikdesignerin, bis sie sich dann vor 15 Jahren vollends dann auf das Kochen konzentrierte. Die Grafik ist ihr geblieben, dazu gleich noch mehr. Und das alles in Bayern, genauer in München. Hier startete sie dann mit ihrer Kochgarage, in der sie 10 Jahre lang Kochevents auch für Unternehmen durchführte. Und heute nennt sie das oder wirkt sie in der Alimentari de Graziella. So, eine ehemalige Käserei. Das ist jetzt auch ein Shop geworden mit Feinkost, Weine und warme Gerichte mittags zum Mitnehmen. In München scheint sie schon sowas zu sein wie eine Stadtheilige. Habe ich eigentlich jemals den Namen jetzt gesagt? Nee, ne?
Nee, das haben wir am Anfang gesagt.
Haben wir am Anfang gesagt.
Um wen geht's eigentlich, Patrick?
Graziella Cucchiara.
Ja.
So, das ist ihr Name. Ein wirklich ganz besonderer Mensch, der alles ganz alleine geschafft hat und macht. Wir hatten schon gesagt, auch Instagram, das macht sie alles alleine. Und sehr wirklich eine beeindruckende Frau.
Mhm.
Wirklich, wirklich wahr. Sie kam zu uns nach Köln, hat bei uns zu Hause gekocht in der Küche und das war ein wunderschöner Mittag, ne?
Ja.
Das ist völlig Spaß unprätentiös.
Entspannt.
Entspannt. Ganz, ganz lieb, ganz, ganz zauberhaft. Aber jetzt zum Buch. Das sich nennt Mamma Mia, italienische Rezepte mit Herz. Das muss eine kleine Überwindung für sie gewesen sein, denn sie schreibt ja eigentlich nichts auf und hat auch keine Rezepte. Das haben wir im Interview. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Es ist ein großformatiges und sehr buntes Buch und ein sehr schönes Buch im Kalwey Verlag erschienen und damit auch schon ein Coffee Table Book.
Die machen ja immer so schöne Bücher.
Genau, ne? Denn viele Kalwey-Bücher sind halt einfach auch was für den Kaffeetisch. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ich erinnere mich jetzt auch an das Sylt-Buch und solche Sachen. Ja, also das ist schon, das sind schon traumhafte Bücher. Allein schon die Cover und so. Ne? Das macht schon Lust, das in die Hand zu nehmen. Und das
raue Buch hat man ja auch vom Kalwey.
Genau.
Das ist ja auch opulent gemacht.
Opulent gemacht, aber ich glaube, die Rezepte waren. Nicht so. Gut, also mit 45 Euro ist es jetzt auch kein Schnapper. Das muss man auch sagen, aber lohnt sich. Bunt, quirlig, authentisch und vor allem eins, lecker. Das schreibt der Pressetext und ja, dem schließe ich mich an. Es hat 208 großzügig gelayoutete Seiten und nach 40 Seiten, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht näher drauf an, nach 40, stolzen 40 Seiten ihrer eigenen Geschichte, also ihrem Leben, ne, dass man da nochmal nachlesen kann mit wunderschönen Fotos, wo man sie auch mal sieht, wie man sie
bisher noch nicht gesehen
bisher
hat.
Wirklich noch nicht gesehen hat. Also da gibt sie viel von sich preis und das finde ich auch ganz, ganz zauberhaft. Also nach 40 Seiten geht es dann los mit den Rezepten. Aber man muss das Ding schon als Gesamtkunstwerk sehen. Also man muss das schon alles mit aufnehmen. Man darf jetzt nicht nur die Rezepte aufblättern und sagen, ich koche jetzt. Das sollte man sowieso nicht immer machen, ne? Bücher aufschlagen und sofort los. Erstmal so ein Buch auf sich wirken lassen. Dazu komme ich gleich noch. Das ist nicht so unwichtig, dass man das macht. Es startet, wie sollte es anders sein, bei Italien-Büchern mit
Pasta.
Nein.
Natürlich so, Primi.
Nicht. Das ist das.
Antipasti.
Aperitivi geht so, es so. Sie mag ja Aperitivi. Das ist ja ihr Thema. Ja. Aprikospritz oder Negroni, eines meiner Lieblingsgetränke. Okay. Es liebe Negroni. Das ist wunderbar. Dann kommen die Antipasti nach den Getränken. Ein kleines Panino, ein kleiner Brotsalat. Diesmal aus alter Pizza statt Brot. Man fragt sich immer, was mache ich denn mit so Pizzaecken und sowas?
Ich verstehe nicht. Alte Pizza?
Ja, eine Pizza.
Ich verstehe das Wort nicht.
Das Wort
gibt's
nicht.
Alte Pizza?
Ich erkläre es dir.
Alte Pizza?
Im Sinne von, wie soll ich mich denn sonst ausdrücken? Eine Pizzareste. Sag mal, du hast jetzt, keine Ahnung, du hast jetzt heute Abend, bestellst du dir aus der Not, obwohl es ja bei dir nicht Not, du bestellst dir eine Pizza und lässt sie dann stehen bis zum nächsten Tag. Also nicht, nein, im Sinne von Reste. Aber du hast keine Reste.
Ich verstehe nicht, was du
sagst. Sie macht dann ein Vitello Tonnato. Was soll ich denn jetzt hier rum erzählen? Ja. Wenn man Pizzareste hätte, dann könnte man die aufbewahren und am nächsten Tag einen Brotsalat daraus machen mit Pizzaresten, die du nicht hast. Das ist dieses Rezept für dich obsolet.
Ja.
So. Vitello Tonnato, Polpette, ein neuartiger Caesar Salad, den macht sie mit Rosenkohl und Frühlingszwiebeln.
Oh wei.
Ja. Was der Bauer nicht kennt, ne?
Ja.
Aber es stimmt, was sie schreibt, der Rosenkohl, weil roh, dem fehlen die bitteren Noten, die ja manche nicht so mögen.
Ja, das ist und sehr dann, lecker, ist total anstrengend, den die einzelnen Blätter abzuzupfen, ne? Beim Rosenkohl. Hast du mal gemacht? Das ist wirklich viel Arbeit.
Ja, wenn man da die entsprechenden Schneidwerkzeuge hat, dann funktioniert das hervorragend.
Also
einritzen, Keule raus, abritzen, rein. Mit diesem kleinen Messer. Es gibt Messer, das...
Um einen schönen Rosenkohlsalat zu machen, musst du jedes einzelne Blatt einzeln ab.
Ja, aber du machst doch so einen Trichter rein in den Rosenkohl, dann kriegst du die schneller ab. Ja, auch dieser Tipp ist gratis für dich heute mal. So, also das ist schon lecker dann. Das ist dann schon lecker. Arancini. Na, das sind diese Reisbällen mit frittierten Meeresfrüchten. Wohl dem, der einen guten Fischhändler seinen eigenen nennen darf, dann funktioniert das auch. Dann kommen die Primi bei ihr. Klassischerweise Risotto oder Gnocchi. Hier ein schönes Gnocchi-Rezept mit Bohnen, Spinat und Kartoffeln. Wobei ja Gnocchi auch schon aus Kartoffeln, aber da kommen aber noch Kartoffelstücke rein. Viel Mascarpone, lecker. Und Spaghetti mit Sardinen. komme ich nachher noch zu. Und Pakri con Gamberi, das haben wir in der Küche gemacht. Mhm. Dieses Rezept findet man bei uns Instagram-mäßig. Da sieht man sie, wie sie kocht.
Genau.
Ja, da ist sie bei uns mit in der uns Küche. Zusammen, ja. Es war richtig lecker. Ja. Und auch da gibt der Tomate Zeit. Ne? Mhm. In dem Fall. Also das ist so, ich finde das, wenn man mit Köchen arbeitet, das Erste, was ein absoluter Gamechanger immer ist, ist bei denen die Zeit. Ne?
Ja.
Die haben die Herdplatten nicht auf 9 stehen oder auf 10 oder keine Ahnung. Nee, das simmert da bei 6 oder 5.
Genau,
oder
und der Teig wird auch nicht der läuft da 15 Minuten, wird der gerührt.
Das ist einfach so. Das wird gemacht. Alles hat seine Zeit. Ja. Und wir flippen immer aus. Anbraten. Ja. So. Ne? Ja. Nein, Bullshit. Na gut. Was ich eben gesagt habe. Was wichtig ist, dass man ein Kochbuch erst durchliest und dann anfängt zu kochen, das ist auch hier ganz wichtig. Es gibt nämlich ein großartiges Nudelrezept, Crocetti di Mare. Jetzt weiß natürlich da draußen keiner, was Crocetti, oder vielleicht weiß das doch jemand. Das sind runde, ganz platt, also runde Nudeln, großflächig gepresste Nudeln mit so einer Stempel. Stempelform.
Ja.
Ne? So sehen die aus. So. Und dann gibt es also ein Rezept, Crocetti di Mare, mit Salicorn, das ist dieser Meerspargel, Erbsen, Knoblauch, Mandeln, wunderbares Rezept. So. Und die Nudeln sind auch abgebildet, wie sie gemacht werden. Ne? Das sieht man da so. Aber sie schreibt, man nimmt also 500 Gramm Crocetti, die schmeißt man in Dings so. Also das Nudelrezept für diese Nudeln fehlt. Jetzt kommt's. Blättert man aber 6 Seiten weiter und 6 Rezepte weiter, wo andere Sachen wiederkommen, dann kommt plötzlich nochmal ein Crocetti-Rezept, anderes mit Pinienkerne, und da erklärt sie dann, wie man die Nudeln dazu macht.
Okay, ein Verweis.
Von daher, das ist, wenn ich möchte, wenn man so will, ist das ein kleiner Fehler, wo man sagt, es gibt nämlich im ersten Rezept keinen Verweis auf die nächstfolgenden Seiten, das fehlt einfach. Das heißt, wenn man das nicht weiß, ach guck mal, da ist plötzlich der Nudelteig dafür und das Nudelrezept. Also das nur mal so als kleiner Hinweis, lieb gemeinter Hinweis. Bevor wir nämlich zu Secondi kommen. Auberginenauflauf, Pulpo mit Tomatensauce, Scaloppine, Schnitzel mit Zitronending, gefüllte Rinderbrust, Involtini, Zitronenhuhn, bum, bum, bum. Und dann kommen die Dolci. Panna Cotta, die macht sie mit Sahne und Olivenöl.
Okay.
Mhm.
Okay.
Auch mal anders.
Ja.
Hat einen anderen, das ist so ein bisschen rasser. Tiramisu mit Zitrone, Zitronentorte und dann, es fing mit Aperitivi an.
Es hört
mit Digestiv und Likör auf. Wer Sorgen hat, hat auch Likör, sagt man. Ne?
Limoncello wahrscheinlich.
Es ist ein wunderschön gestaltetes Buch. Bunt, großzügig, macht Lust auf italienische Küche. Ja, es sieht auch großartig aus, wenn es dann da liegt. Und es ist ein Buch natürlich auch für Fans von Graziella Cucchiara. Und solche, die es durch ihre Rezepte werden wollen. Das habe ich jetzt mal abgelesen. Denn diese Leidenschaft für Lebensmittel, die kann man nur dann nachvollziehen, wenn man aus diesem Buch gekocht hat. Ich habe es gekocht. Gekocht hat. Am meisten, und jetzt kommt, das ist wirklich toll. Am meisten geflasht haben mich tatsächlich die Spaghetti con le Sarde. Okay. Und meine Freunde, für die ich es gemacht habe. Es ist ein richtig total einfaches Rezept. Man muss sich nur ein paar Zutaten besorgen, wo man sagt, seid froh, wenn ihr einen italienischen Lebensmittelhandel habt oder ein kleines, wir haben Gott sei Dank.
Ein Alimentari.
So, wir haben auf der Aachener Straße, Grüße gehen raus, eine kleine Spaghetteria, wo da wird also, und da haben die das alles gehabt. So. Zum Beispiel Taralli al Peperoncino. Kannte ich gar nicht. Ich habe gedacht, was muss ich erst mal googeln? Was ist denn Taralli al Peperoncino? Ja, dann sind das so kleine Weizengebäckkringel mit Peperoncino. So.
Ach, die kenne ich.
So,
ich
du läufst bei jedem Italiener, läufst du vorbei und sagst, ach, was soll ich mit so einem trockenen Drista kaufen? Was soll da mal so? Ja, hör mal, die sind aber mal lecker. Die gibt es auch mit Wildfenchel. Die sind mal richtig, richtig lecker. So. Also die brauchst du...
Ich kenne die so als Knabbergebäck.
Ja, die brauchst du für die Cremolata, die sie für diese Spaghetti machen. Okay. Mit Zitronenabrieb, Petersilie, Knoblauch, das ist ja das eine. Aber das brauchst du. Das ist schon mal sehr, sehr köstlich. Dann Wildfenchelpesto. Wildfenchel ist ja sowieso, wenn du das mal einmal probierst, das ist ja absolut geil. Mhm. Das ist absolut geil. Was ich nicht wusste, ist, dass es ein Wildfenchelpesto gibt. Und dann war ich beim Italiener und das kostet auch nicht wenig. Also es ist kein günstiges Gericht. Ja. So, aber das... zusammen, Zitronenabrieb, aus den Sardinen, wenn du eine Dose, sie sagt, du kannst das frische Sardinen nehmen oder aus der Dose, dann nimmst du noch den Saft aus der Dose von den Sardinen, machst das mit rein, Wildfenchelpesto, Zitronenabrieb. Also, das ist schon Geschmack in die Fresse, muss man sagen. Also das Rezept ist richtig, richtig gut. Und allein von den Aromen, allein von dem, was du da hast. Also
und relativ ungewöhnlich. Ne?
Das total, ist nicht, ja, total. Ja, ja. Es ist einfach, siehst du, und das ist das, ihr sind Lebensmittel wichtig und dieses Zusammen, und da geht's, und da muss ich ihr recht geben, da macht jetzt Abwiegen und ein, ja, das macht keinen Sinn. Da musst du, das musst du fühlen. So, Gregor, jetzt sprechen wir unsere Sprache, ist fühlen. Fühlen. Fass mich nochmal an. Ja. So, und die kleinen Fehler in diesem Buch, die es möglicherweise gibt. Ja, man fragt sich vielleicht ab und an, Mensch, da sind jetzt auf dem Foto Pinienkerne, aber wo sind die denn im Rezept? Ja, dann ist das so.
Ich hätte sie noch schön
dann aus. Hat sie die, weil sie ja nichts aufschreibt, vergessen aufzuschreiben und fertig. Ne? Ja. So. Ich mag das.
Aber sie, auch als wir gekocht haben, ne? Das, ja, ja, war, genau, schon ein bisschen Freestyle. Ne? Also ja, ja, das, hier, guck mal, die hier Parmesanrinde hast du hier rein damit.
Genau.
Ne? Und so.
Genau.
Also es wird ja.
Ja, ja, das steht auch nicht im Rezept.
Nee.
Nein. Das ist schon eine ganz besondere Art zu kochen, ja, und das macht auch Spaß. Also ich mag das Buch genau wie Graziella. Es ist ein schönes Buch. Das ist ein schönes Buch. Ja, und damit vergeben wir Kochpots.
Ja, nach wie vor.
Nach wie vor.
Tun wir das.
Ich gebe diesem Buch auch 8,5 Ach, Punkte.
Schau an, das haben wir heute. Ein Kochpott-Regen geradezu.
So.
Der auf
ein Must-Buy-Podcast. Naja, das ist wirklich ein wunderschönes Buch. Mal abseits von dem, was jetzt da so alles draußen so rumkreucht und fleucht. Es kommt ja so viel Italien gerade.
Ja,
so viel Italien. Haya Molcho hat jetzt auch, Neni hat jetzt auch wieder ein Italien.
Habe ich noch nicht reingeguckt, aber bei den italienischen Büchern ist viel Wiederholung auch dabei. Ne? Da was Neues zu machen, ist schon
dann,
eine Aufgabe.
Dann empfiehlt sich Mamma Mia von Graziella.
Du hast noch das erste Mal jetzt gesagt, wie das Buch heißt, ne? Oder?
Nein, das habe ich schon öfters gesagt. Ja, ja, du kannst dir den Podcast ja nochmal anhören.
Nee, das möchte ich nicht.
Und mal zählen, wie oft ich gesagt habe, dass das Buch Mamma Mia heißt, okay. Italienische Rezepte mit Herz.
Okay.
Ne, für 46 gut. Euro im Kalbei Verlag.
Okay.
Also. Grüße gehen raus. Okay. Das ist so wirklich. Bezahlt uns. Wir haben übrigens das Buch selber gekauft, oder? Kann das sein? Haben wir das? Hast du das?
Nee, das habe ich bestellt.
Ach so, gut.
Und dir überlassen.
Na dann.
Weil ich vom Herzen.
So, möchtest du mich nochmal anfassen?
Nein.
Gut. Wir haben uns mit Graziella unterhalten, so, bei uns zu Hause in der Küche.
Ja, genau.
Großartig.
Ja, ja, hören wir mal rein, oder?
Bitte.
Und ihr hört mit.
Das Interview.
Graziella Cucchiara, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja. Ja. Gibt es noch Menschen, die Cucchiara sagen?
Immer. Also ja. Aber es gibt zwei Fälle, die dich kennen richtig oder könnten richtig meine Familienname sprechen und wollen mich ärgern, weil ich mag nicht gerne, weil ich erinnere mich an den Schulzeit, kleines Kind und habe immer gesagt, la Cucciarita. Aber das ist mir nicht so wichtig. Hauptsache, die wissen schon, wer ich bin.
Eben.
So. Du bist in Argentinien aufgewachsen und mit 26 in das Land deiner Urgroßeltern ausgewandert, nach Italien.
Mhm.
Und du hast die ganze Welt bereist auch. Und also zumindest die halbe Welt. Bist viel rumgekommen.
Drei Viertel.
Ja, okay. Nach den ganzen Stationen hast du dich jetzt kulinarisch für Italien entschieden oder kommt vielleicht als nächstes doch ein argentinisches Grillbuch bei dir? Oder ist jetzt Italien, bist du da angekommen?
Ich bin, glaube ich, angekommen und meine Leute auch mit, weil die kennen mich. Ich bin die Mama, Küche, die bunte Italienerin, wobei ich bin nicht Italienerin, ich bin beide. Also ja. Passport hatte eine Weile beide. Aber ich habe zu Hause haben wir mehr Italienisch gekocht. Gelernt habe ich mit meiner Oma, die war geboren in Argentinien, aber die Oma von ihr kam aus Le Marche. Aber das war ein Zufall. Ich glaube, ich nutze immer Zufälle, höre ich meinen Bauch. Dann ist die Pandemie da gewesen. wollte ich immer die Kochgarage zumachen, weil war mir zu viel Stress. Mindestens 200 Mal mussten wir ein Event machen im Jahr.
Oh, das ist
und die ganze Kosten, viel Personal, viele Büros da in dieser, immer in der Nymphenburger Straße 25, aber verteilt. Aber ich wüsste nicht, wie, weil die Leute haben schon Weihnachten gefeiert und gleich gebucht für das nächste Jahr. Und dann kam die Pandemie, habe ich überhaupt nicht mich sentimental unter Druck gefühlt und da habe ich die Türe zugemacht und gegenüber in die Kochgarage Nummer 2, wo immer so Landstil war und alte Bäckereimöbel und habe ich gedacht, okay, machen wir eine Alimentari, weil Lebensmittel in der Pandemie, während der Pandemie, mussten nicht geschlossen werden. Und für München, das war die Bella Italia in die Stadt zu bringen, weil 2020 konnten die nicht fliegen.
Ja, das stimmt.
Dann habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir eine Piazza Alimentari. Dann habe ich Zucchini, Paprikas, Dahlien, Rosen, Gladiolen, alle gemischt. Und die Leute konnten sich zwischen die Töpfe sitzen. Und das war, glaube ich, im Beginn eine neue Bühne zu bauen. Mhm. Vorher, wie du siehst in dem ersten Buch, war ich nicht eine Marke.
Also hier liegt das erste, für den Zuhörer, hier liegt das erste Buch von der Kochgarage noch.
Mhm. Genau, aber wir waren mehr eine Guerilla, ich wollte nicht im Vordergrund sein. Wir waren alle sehr Multikulti, haben wir Multikulti gekocht, aber immer wie Mamas. Mhm. Deswegen konnte ich viel eine authentische kulinarische Welt kennenlernen, weil ich habe teilweise Frauen auf dem Markt gesehen, wie die gekauft haben. Und dann habe ich gleich mit Händen, manchmal in Vietnam zum Beispiel, gefragt, ob ich nicht zu Hause kochen könnte. Und dann war ich wirklich in einer Garage am Fluss entlang, wo du konntest sehen, immer die Markierung, wann der Flut letztes Jahr war. Das fand ich schon authentisch. Und authentisch habe ich gelernt.
Okay.
Zum Kochen.
Okay. Aber du kochst jetzt auch Weltküche oder beschränkst du dich auf Italienische?
Also ich wohne über meinen Laden. Bedeutet, simpel, aber gutes Beispiel. Unten gibt es Basilikum und oben gibt es Koriander und vietnamesische Korianderpflanzen auf meinem Fensterbrett. Aha. Bedeutet, oben bei mir gibt es exotisch. Ich würde schade finden, die Geschmack zu verlieren. Und du weißt, ein Gaumen musst du so wie eine Sprache, musst du immer Impuls geben und immer üben. Und wenn du beherrschst diese Aromen, dann kannst du sagen, okay, diese Polo, die Hähnchen unten ist Polo und oben ist China Chicken, keine Ahnung. aber unten als Business, ich koche italienisch. Also italienisch.
Ja, man muss sich wahrscheinlich auch beschränken auf marketingmäßig. Auf
doch, aber manchmal habe ich schon Bock und komm jetzt eine etwas mexikanisch, weil ich bin viel Improvisation, auch bei meinen Social Media. Mhm. Es gibt Kollegen, die haben eine Struktur, aber ich mit der Struktur kann nicht leben. Bedeutet, ich kaufe. Habe ich Maiskörbe mit den Blättern und von so ein Gemüse kannst du vieles machen, natürlich immer lateinamerikanisch. Und deswegen kommt jetzt eine Sandwich mexikanische gesteuert.
Ja, wie du bist ja 2013 warst du bei The Taste. Mhm. Das war, glaube ich, so dein erster Aufschlag im Fernsehen. Ne? Was hat sich dein Leben da stark geändert?
Nicht vieles, weil ich hatte schon die Kochgarage in der Erfolgszeit war.
Aber ich glaube, mehr Aufmerksamkeit war das.
Doch, ich konnte, in München kannten uns, aber in Hamburg nicht.
Nein.
Ich konnte, warum habe ich den Test gemacht? Weil ich wollte über die Kochgarage erzählen. Und dann, als ich in dieser Tube, in dieser Lift war und habe ich nur schlimm über meine Löffel gehört, habe ich gesagt, okay, jetzt denken wir fünf Worte, wie ich schnell kann ich sagen, wer ich bin und was ich mache. Natürlich, da ist es 11 Minuten gewesen, den Casting. Aber hat viel gebracht, natürlich, weil da war noch nicht Kitchen Impossible, das war nur Details als große Kochsendung. Und gewonnen, weil ich eine coole, einfache, aber ehrliche Freundschaft habe ich mit dem Melzer. Mhm. Was viele nicht mehr verstehen oder viele denken, ist es wirklich so angenehm? Mhm. Man muss die Leute kennenlernen schon lang und privat. Also muss man ein Stück Brötchen teilen. Dann hast du andere Beziehungen.
Ist auch schön, ein Stück Brötchen teilen. Ja. Wir sollten mal ein Stück Brötchen teilen. Aber jetzt kommen wir mal zum Buch. Du hast dir mit dem, was ich schön finde, du hast dir mit dem Kalwey Verlag einen Verlag rausgesucht, der eigentlich, das darf man ja sagen, immer wunderschöne Bücher macht. Also wirklich wunderschöne Bücher, aus verschiedenen Regionen auch. Und dieses Buch habe ich so das Gefühl gehabt, das ist auch ein Stück weit ein Herzensprojekt. Ne? Du gibst ja auch viel von dir preis, also die ersten 20 Seiten ist ja nur dein Leben und deine Geschichte und so weiter und so fort. Ist das so? Das ist ein Herzensprojekt, ne?
Doch. Ja. Wie gesagt, das erste Buch, Kochgarage, war ein Community-Projekt. Ja. Wir waren eine Guerilla und viele Rezepte. Und so wollte ich nicht nur meine Rezepte, sondern Rezepte von allen Mitgliedern der Kochgarage. Ist mein Herz, aber weil es ist, wie du gesagt hast, ein schönes Kochbuch, konnte schön sein, konnte ich wild sein, konnte ich viel erzählen und konnte ich besonders kochen, wie ich koche. Mhm. Bekannt,
das ist eine Mama-Küche, ne?
Ist Mama-Küche. Bekannt ist es zum Beispiel, dass viele nicht verstehen, warum mein Leben da drinnen war, aber das war eine Idee von dem Verlag, die ich schön fand.
Ja, sind auch wunderschöne Fotos dabei. Also wirklich, das muss man sagen. Ne?
Kolbe macht immer so diese große Format und Coffee Table Bücher.
Ja.
Ist es schön, weil wirklich, ich koche wirklich so. Also eigentlich, ich sage immer, man muss es sich trauen in der Küche. Wenn du keine Zwiebel hast, dann beginnst du mit Knoblauch an der Rezepte. Oder wenn du keine Säure hast, dann nimmst du Essig.
Ja.
Aber alles ist machbar in der Küche.
Aber für das Buch musstest du dir wahrscheinlich eine Waage anschaffen, oder?
wobei, also die Fotoshooting habe ich nicht gebogen.
Okay.
Nein, also wie viel Spaghetti Carbonara mache, kann ich dir blind schon machen. Mhm. Aber und das muss schön sein, da muss es cremig aussehen. Mhm. Aber natürlich musste ich die Rezepte liefern. Das war ein Horror. Das ist immer ein Horror.
Aber was ich schön finde, sind ja alles einfache Sachen. Es ist jetzt nichts dabei, wo man sagt, oh Gott, da muss ich mich jetzt aber stundenlang in die Küche stellen. Das ist alles einfach, easy peasy. Ne? Ist doch gut.
Ja, und manchmal lustig. Also ja, manchmal, aber wieso war ich bei den Türken in Berdi, wunderschöner Supermarkt in München, und habe ich die Salicorne, weißt du, diese Alge. Ich glaube, ich ist die einzige und frische Paradies, die das haben. Da habe ich gesagt, Salicorne, Salz, Meer, muss ich nicht Fisch haben. Und deswegen ist es, viele muss man, also nicht umsonst, schon die Japaner haben an diese Geschmackrichtung gedacht, weil wenn du behörst das, es gibt auch viele im Kopf, wo du Assoziationen und Geschmackverbindung machst, Kappern. Wenn du Kappern nutzt, alle denken, hast du Fisch reingetan? Ja. Weil der Geschmack von denen könnte auch diese salzige und Geschichte, die du auch in einem Anchovies findest. Und die Salicorne sind auch das Gleiche. Ist Wasser mehr salzig, da brauchst du nicht salzen, dann kannst du die nehmen.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, das war ganz schön anstrengend für dich. Wie ist das denn? Du wirkst ja sehr, sehr, sehr quirlig, sehr wild. Wie war das jetzt für so einen, chaotisch weiß ich nicht, aber für so einen kreativen Freigeist wie dich, jetzt deine Rezepte in so ein Buch packen zu müssen?
Kannst du chaotisch sagen? Ich finde mich chaotisch.
Ja, aber ich glaube, so chaotisch bist du gar nicht.
Aber in dich doch, dieses Chaos, also theoretisch, ich bin nicht Köchin, ich bin Grafikerin. Ja. Bedeutet, ich brauche so, wie ein Bild zu malen, alle Farben da. Mhm. Und so ist es meine Küche im Laden. Es gibt so eine Vitrine, die aus der alten Bäckerei in Köln. Ja. Und da habe ich alle meine Flasche, alle Öle, die geblieben sind. Und dann beginne ich mit Löffelweise oder hier auf meine Hand. Und dann sage ich, okay, das könnte die Richtung sein. Ich kann gut schmecken. Ja. Das Problem ist dieser Geschmack, der sehr sentimental liegt, dass ich beschreiben, dass ich wiegen. Mhm. Und deswegen manchmal sage ich ein bisschen von da, ein bisschen von das, mit der Hoffnung, dass die Leute verstehen mich, meinen Geschmack. Und, mhm. Aber ein Buch musst du wirklich so nah wie möglich sagen. So simpel und so einfach beschreiben, damit die Leute kochen können.
Und wie hast du das gemacht? Hast du dann hast du dich selber gefilmt und danach abgeschrieben?
Nein, no, geschrieben.
Die ganze Zeit geschrieben. Dabei geschrieben.
Ja, okay. Ja, ja. Mhm. Ja.
Und dann nochmal gekocht oder dann passt
doch.
Das. Ja?
Doch. Einmal spontan, einmal ein bisschen schon nah an einer Rezepte und zum dritten Mal. Aber ich hatte mehrere, so die dritte war immer der Fotoshooting.
Okay.
Und das Fotoshooting,
aber das Fotoshooting war auch bei dir, ne?
Ja. Und ich habe kuratiert die Styling, ja. Weil ich wollte, wenn du eine Bolito Misto machst, zum ja. Beispiel, das Fleisch, was rot war, dann ist es Grautöne.
Ja.
Aber wenn du so fake machst in der Fotoshooting, weil es schön aussehen muss, dann täuscht du der, die danach zu Hause genau. Macht. Ja. Und ich wollte so ehrlich sein, dass wenn man kocht, so aussieht.
Das finde ich sehr gut.
Und deswegen habe ich selber kuratiert. In 9 Tagen.
Ach, super.
Sexy. Ja. Wow. Aber ich wow. kann das so gut managen, weil zum Beispiel ein Ragout steht das Topf, wenn der kocht. Das ist das schönste Ragout. Ich wollte nicht eine. Ja, so eine technisch Kochbuch gestaltet. Deswegen manchmal ist das Gericht, manchmal ist den Topf, manchmal ist die überbacken, manchmal ist den Zutaten, wie man macht. Besondere Nudeln wollte ich mehr beschreiben. Crocetti sind schön, aber man versteht nicht, wenn du schon ausgeschnitten hast. Deswegen gibt es mehr Informationen. Und die Inspiration kam von Laden, weil im Laden gibt es alle diese Nudeln.
Ja.
Deswegen musste ich mich nur drehen, entweder ja. einmal, entweder...
Als ich die ersten Bilder von deiner Küche gesehen habe, ich gedacht, oh.
Chaos.
Ja, Chaos, aber...
Das glaube ich nicht.
Doch.
Du weißt doch bestimmt,
wer macht das. Nein, ich habe gedacht, wer macht das sauber? Wer macht das sauber?
Putzkolonne einmal in der Woche, weil... Okay. Wobei... Die Lebensmittel auf dem Regal machen wir selber. Die verkauf oder ich selber, weil ich dekoriere selber. Das ist nicht so ein Lebensmittelladen normal, so ich dekoriere per Themen, per Farbe.
Ja, klar.
Und so verkaufe ich auch, wenn ich im Laden bin. Das bedeutet, die meisten Regale ist Bier, aber sonst kommt Putzkolonne, kommt immer Putzkolonne, vorher, nachher, wenn wir Events in den Laden machen. Das ist nicht so schlimm, also das schaffen wir.
Ist gut.
Du, wie eingangs gesagt, du bist viel gereist und hast mal den Begriff von der Aromasprache eines Landes verwendet, was wichtig wäre. Hast du auch eine eigene Aromasprache, so eine Klammer, die so alles, eine große Klammer, die dich beschreiben würde?
Also persönlich liebe ich Säure und Bitter, also ich liebe Zitrus, ohne Apri könnte ich nicht leben, die wissen schon viele. Aber ich verbinde immer die Aromen mit der Kultur. Also ich konnte nie kochen, als ich die Kocherei hatte, war mehr Multikulti, die Kocherei. Aber ich konnte nicht kochen, solange ich nicht das Land besucht habe. Teilweise war ich eine Woche mit den Kleidung, typische Kleidung, wie Mexiko. Und dann, wenn ich sogar auch die Seele der Menschen oder die Religion verstanden habe, dann begann ich mit Kochen. Und das ist, was mich erinnert, diese Reiskochen in Bali oder die Bali-Curry am Braten, diese Aromen um Mittagszeit.
Und das brauchst du, um da ganz einzutauchen, also jetzt, ich sag auch jetzt mit Religion und so, brauchst du das, um da ganz drin aufzugehen? Oder,
Okay. Ja. Mhm. Jetzt sehe ich bei den Social Media, im Moment drehe ich nur draußen, ja, zwischen Gemüse, Kräuter, Sonnenschein. aber ich bin schon verreist. Ich reise sehr gerne und sehr schnell in andere Gegenden.
Du hast auch eine, in Apulien hast du eine Farm, ne?
Wie? Naja, Farm. Also, das ist immer noch eine Baustelle. Aber es ist eine Hektar. Also okay. Es ist eine Hektar, wo ich meine Olivenbäume habe.
Ja, immerhin, ja. Da haben wir ja gerade auch Olivenöl bekommen. Das kommt daher, ja?
Wie viel Dosen sind das so?
Ich habe im Moment 155, 165, habe schon neue gepflanzt vor 3 Jahren. Schaffe ich pro Jahr 350 Liter.
Okay.
Das ist wenig, wenn du kommerziell machen willst. Ja. Aber für mich, für meine Laden, für Schenken, für Verkaufen, ja, reich.
Wie oft bist du da?
Und im Moment wenig, weil im Moment bin ich mit Krisis-Gedanken, mit diesem Projekt, weil ich finde, nach der Pandemie hat sich viel geändert, ja, für alle, für Länder, für Mentalität, für wir, unsere Werte. Ich bin mehr in München. Warum habe ich diese Hektar gekauft? Weil 2018 hatten wir die Gefahr, dass meine Location abgerissen sein könnte. Ja. Auf Familiengründe ist es nicht mehr da gewesen und deswegen jetzt bin ich immer noch da. Mhm. Und dann nach der Pandemie habe ich mir die Bella Italia in München gebracht. Vorher war nichts, dann brauchte ich das in Italien oder meine Gemüse oder meine Tomaten, wo pflanzen könnte. Aber im Moment habe ich diese Kampagne, dieses Grundstück in München. Okay. Suche natürlich, oder ich habe noch nie vergessen, die Baustelle ist es ein altes Haus, Steinhaus, die ich sehr nachhaltig bauen wollte, deswegen mit Solar, mit alle Technik, so wenig wie möglich, abhängig zu sein, mehr mit der Natur. Und natürlich, wo ist es eine Back to the Roots? Also man hat einen Gemüsegarten, man hat die Oliven, und kann man überleben. Während der Baustelle, manchmal war ich da, weil ich hatte Termin mit den Handwerkern. Bekannte Handwerker sind nicht pünktlich, das sind immer später und ich hatte Hunger. Und ich hatte immer einen Crackers in der Tasche und da habe ich am Boden angeschaut, was gibt's jetzt. Ich habe bildende Spargel unter den Olivenbäumen gefunden. Ich habe bildende Rucola am Anfang der Baustelle gefunden. Und so denke ich, das ist meine Mentalität.
Okay. Also,
ich werde den Zyklus meines Lebens schließen mit Back to the Roots.
Okay.
Wenn wir von Mentalität sprechen, worüber ich nichts lesen konnte, ist, wo kommt eigentlich die Leidenschaft her? Also wenn man dich kennt, dann hat man das Bild vor Augen bunt. Es ist immer bunt. Auch das Buch ist ja sehr, sehr bunt. So. Aber wo kommt die Leidenschaft für diese Farben her? Hat das einen Grund? Oder liegt das wegen der Grafik? Oder weil du
ich konnte nie in meinem Leben, Mama sage, die Mode, schöne Frauen sind immer schwarz, einfach. Aber habe ich immer gesagt, machen wir nächstes Jahr. Aber bis jetzt habe ich nicht geschafft, weil ich sehe etwas pink, etwas bunt.
Ja.
Wir haben über Zufälle gesprochen und das ist wieder ein Zufall. Ah, okay. Also Pandemie, ein Laden neu einrichten, Klamotten neue nehmen, weil ich hatte, die Kochgarage war eine bequeme Latzhose, empfehle ich für alle. Jetzt arbeite ich in meinem Garten mit der Latzhose und einem schwarzen T-Shirt.
Ja.
Dann gehe ich in meine Sammlorium, weil ich sammle, ich bin ein Sammler, ich trenne mich sehr schwer von Zeug. Dann gehe ich in meine Garderobe und sehe ich alte Pucci. Emilio Pucci war der Designer der 60er Jahre in Capri.
Okay. Ja.
Viele Klamotten, viele Bluse, viele Röckchen.
Viele bunt.
Da habe ich gesagt, bunte, das wird meine neue Marke.
Emilio Pucci.
Ja, wieder ein Zufall.
Ja.
Und etwas, die Leute, die mich wirklich kennen, eine, wiederholen wir, Tim Melzer hat immer in der Rede gesagt, du schaffst Welte oder Räumlichkeit mit was du hast und nicht mit was du dich wünschst.
Ja.
Weil da war ich nicht eine Millionär oder wie viele machen, Kreditschulden und dann eine neue USP oder Konzept zu machen. Nein, ich mache, was ich habe. So ist geboren diese Alimentaria da Graciela. Ja. Und mit dieser bunte Kochschürze, der Anfang des 2020 war eine Terrasse und die Leute konnten bei uns bis um 11 Uhr, 11.30 Uhr im Abend Aperitivi genießen. Mhm. Was ist Aperitivi? Naschen. Ich liebe Naschen. Bei mir wird nie eine Hauptgang serviert, noch weniger bestellt. Und so ging, ich kam bunt, immer mit meiner Bandana und die Leute saßen in dieser bunten Piazza und haben immer gefragt, was hast du heute gekocht? Weil es gab keine Menü. Bei mir gibt es keine Menü. Selber in den Events. Das ist immer eine Überraschung.
Ja. Jetzt war die Pandemie offensichtlich ja ein großer Change für dich. Ne? Mhm. Das ist, da kommt man immer wieder drauf, kommst immer wieder drauf zu sprechen. Also auch die Kochgarage war das Ende und Anfang des Alimentaris. Du hast auch mal gesagt, die Entwicklung hin zum Selberkochen wurde da nachhaltig angestoßen in der Pandemie. Dass die Leute wieder angefangen haben, viel selbst zu kochen. Ist das nach wie vor so? Merkst du das noch? In deinem Alimentari zum Beispiel, ist das gleichbleibend, dass die Leute immer noch viel kochen, jetzt im Jahr zwei oder was nach der Pandemie?
Ich glaube, dass der Hund verliert die Haare, aber nicht die Maniere, oder es ist ein Spruch. Man kommt wieder zurück an was man macht oder war. Viel hat sich geändert, aber nicht komplett 100%, ein bisschen zurück, glaube ich. Mhm. Aber ich habe immer junge Leute, die kommen für Guanciale zu mir und ich verkaufe 1 Kilo Guanciale.
Oh wow. Oh,
okay. Und weil ich sage, guck mal, das
viel
kannst
Speck.
Du.
Viel Fett, viel Speck.
Ja, aber die Carbonara und Guanciale würde keine Carbonara.
Was Leichtes auf die Nacht.
Ja. Aber es gibt schon junge Leute, die das weitermachen.
Ja. Okay. Ja, es gibt ja auch, also gerade Guanciale ist ja jetzt auch nicht so, kriegt man ja nicht in jedem Supermarkt. Mm-mm. Also dann muss man ja schon ein bisschen gucken.
Mhm. Ja.
Ja.
Und wird es die Kochgarage irgendwann wiedergeben? Oder ist das
Nein. Nee? Guck mal, man muss nicht wiederholen, die Sachen. Mm-hmm. Ich fand immer Biolek clever. Mm-hmm. Man schließt in den Höhepunkt dein Projekt. Und das war okay. Wir waren gebucht. In diesem Monat Pandemie hatten wir 44.000 Euro verloren von Buchungen. Mhm. Nie wieder. Es gibt auch andere Fälle, dass die Leute sagen, ach, schön hier, aber, weißt du, aber, diese aber wollte ich nicht hören. Und mit der Gefahr, dass, guck mal, alles hat sich geändert. Die Wirtschaft hat sich geändert. Ich habe 99,9 gearbeitet mit Unternehmern. Jetzt ein paar Unternehmer sind nicht mehr da. Oder wenn die da sind, die Prioritäten sind mal andere und nicht unbedingt feiern oder Teambuilding. Bedeutet es gut, dass so ist. Ist es eine schöne Erinnerung? Viele sagen, wie schön die Kochgarage, wie war. Aber es ist gut, dass so bleibt.
Ja. Das stimmt.
Wenn du jetzt alles so Mama-Küche aus dem Lameng, was da nicht da ist, hier nicht wird da ersetzt und da ersetzt, dann bist du gar keine, die aus Kochbüchern selber kocht, oder? Oder sammelst du Kochbücher oder hast du Kochbücher?
Doch, ja? Bekomme ich viele zum Geschenk oder ich sammle, aber ja, ich koche nicht alle. Auch Kochbücher.
Aber gibt es ein Kochbuch, wo du sagst, oh, das ist ein super Koch, das habe ich immer, da habe ich immer reingeguckt oder so?
Wenn ich koche, habe ich immer geguckt an meine Oma Kochbücher oder alte italienische Gerichte. Es gibt viele alte Sachen, die, nehmen wir an, die Panino 5-5, die steht in meinem Kochbuch. Ja. Das ist eine rein vegan Gerichte oder Panino Snacks aus den 50er, 60er Jahren in Toskana. Also ich bin nicht pseudo-vegan Lebensmittel. Entweder esse ich eine Mozzarella oder ich sage, ich esse nie wieder eine Mozzarella, aber kaufe ich nie eine...
Aus Cashew-Nuss.
Nein. Nein, bitte nicht.
Nein.
Das wäre doppelte Schmerzen, dass ich nicht Mozzarella mehr esse und dass ich seine schrecklich.
Das wäre doch für jeden Italiener Schmerz. Oder wenn er eine Cashew-Mozzarella-Kugel oder Parmigiano von weiß der Kuckuck was machen müsste, oder?
Ja, aber warum? Es gibt so viele Sachen und Gerichte, die schon urig sind und vegan waren. Ja. Und sind immer noch. Eine Bruschetta, ein Klassiker.
Ja.
Ist es vegan?
Ja, wenn du den Parmesan nicht drauf machst, ist
das... Parmesan macht ja ihr Deutsche, aber die Italiener machen keine Parmesan.
Auf Bruschetta nicht?
Nö, das ist Bruschetta. Die urige Bruschetta ist geröstete Brot,
ja, Tomate,
den Knoblauch,
ja, Basilikum.
Tomaten, Basilikum, Olivenöl.
Okay. Ja. Ich kenne das noch mit ein bisschen.
Natürlich, also ich mache auch, aber ich bin nicht vegan, Veganer.
Wir Hausfrauen müssen zusammenhalten, ist so. Und wir Italiener auch. Ja. Lasst den Mozzarella nicht sterben.
So, was ist denn deine, wir kommen allmählich hier zum,
so ist zum Einkehrschwung.
Zum Einkehrschwung. Was ist denn noch, was ist deine Superkraft in der Küche? Hast du eine?
Improvisation.
Okay, Improvisation.
Ich schaffe alles mit, was ich finde.
Okay, das ist ja irgendwie dein Lebensmotto, Plan B. Du hast immer einen Plan B, ne?
Ja, aber in Südamerika musst du immer mehrere Plan B in der Tasche haben. Ja. Und ich liebe. Und das war genau, was mich gerettet hat in der Pandemie. Ich war noch nie so in der Presse wie den 2020 und 2021, weil alle waren immer noch in Yoga-Modus. Mhm. Und ich hatte schon einen Laden und ich hatte schon ein Konzept. Okay. Ja. Plan B muss man immer haben und nicht stehen lassen.
Ja.
Welche Macke müssen deine Mitmenschen ertragen? Welche Macke von dir?
Oh ja, haben wir Zeit für die Liste? Ich rede und dann denke.
Ja, okay. Aber das ist doch sehr sympathisch.
Ah, das ist sympathisch.
Es ist sympathisch schon, aber manchmal gefährlich.
Apropos Zeit. Wie lange brauchst du für Paccheri e Gamberi? Wie viel Zeit braucht man für dieses Gericht? Paccheri e Gamberi.
Sind die Gamberi schon sauber? Müssen
ja, nein, sind alles sauber. Wie lange brauchen wir dafür?
Kochendes Wasser wäre das allererste.
Ja, und dann wie lange brauchen
wir? Und dann eine Pfanne und anbraten.
Und dann? Machen wir? Sollen wir machen?
Sollen wir machen. Ich sollen denke, wir machen? Wenn wir 14, ja, 10 Minuten wir haben wir.
Gut, das kann man dann bei uns online sehen. Ja. Wir werden das jetzt filmen. Wir sind jetzt dabei und bedanken uns für das Gespräch erstmal und geben ab an die Kameraleute, die hier alle stehen und an die Regie. So, danke schön. War super.
Ich danke
schön
für den Einladung.
Dankeschön.
Danke. Ja, dann machen wir das.
Dann machen wir das.
Ja.
Wir kochen, oder?
Wir kochen.
So, Spaß hat's gemacht, oder?
Das ist so.
Das Interview und unser Gespräch heute.
Ja, und das Küche sauber machen danach hat auch Spaß gemacht. Was ich erstaunlich fand, sie hat in der Küche, also wo wir die Kirschtomaten, die waren so frisch, die sind nicht geplatzt richtig. Mhm. Und sie hat gesagt, gib mir mal den Kochlöffel. Und ich habe doch gedacht, oh Gott, hoffentlich. Weißt du, das fitscht ja dann mal so weg und so, dass dann alles so. Nee, sie hat das mit sehr viel Gefühl, hat sie die Tomaten gequetscht. Mhm.
Ja.
Mhm. Quetschen kann sie.
Ja. Gefühl, so wichtig.
Ja, das ist so, Gregor.
Ich glaube, das war's für dieses Mal. Ne?
Ja.
Alle Links zur Folge findet ihr bei uns in den Shownotes und unter kochbuchcheck.de, unserer Homepage. Da gibt es dann auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier so vorstellen.
Ja.
Auf Insta und Facebook findet man uns auch unter Kochbuchcheck. Und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Mhm. Und ach, wir kriegen gerade so viele schöne Hörerposten,
ja,
oder?
Möchten wir uns mal bedanken, ne?
Nein, ich zitiere, nächstes Mal zitieren wir mal ein bisschen, dann lesen wir ein bisschen aus dem
Hörerposten. Ja, die lieben uns da draußen alle.
Ja, alle lieben uns.
Oder? Das ist so eine schöne Wertschätzung. Jetzt haben wir den, wie heißt der, Shitstorm. Weil wir sagen, alle lieben uns. Ah, ja, ja. Ach, lalalala. Jetzt kommt die Kritik. Also. Ja, jetzt kommt.
Ne? Aber wenn ihr uns mögt, ne, dann tut das doch kund auf den Portalen, wo ihr uns hört.
Gebt uns Sterne.
Sterne. Und wenn ihr uns nicht mögt,
dann gibt uns
keine Sterne.
Doch ganz viele Sterne.
Trotzdem Sterne.
Trotzdem Sterne.
Da freuen wir uns.
Natürlich freuen wir uns.
Und wir sagen tschüss und adieu und immer lecker bleiben.
Das ist so. Ja.
So.
Du warst also gestern mit der Küchen...
Schlacht. Aber nicht mit meiner Ur-Gang, sondern mit meiner Allee-Gang.